Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Zeit lässt denken, fragt Künstler und Intellektuelle, wie lässt sich die AfD stoppen? Sieht man in dieser Debatte nicht immer nur die Rücklichter, wenn die Umfragewerte in Ost und West permanent nach oben klettern? Einige der vielen Stimmen seien herausgegriffen. Der Fotokünstler Wolfgang Tillmanns wünscht sich, dass wir einen neuen Patriotismus finden, der Deutschland und die Europäische Union und alle Menschen, die hier leben, leidenschaftlich, aber nicht aggressiv und egoistisch verteidigt. Die Schriftstellerin Nele Polacek beruft sich auf Hannah Arendt, die einmal feststellte, jede Unterhaltung beginne mit der Verbeugung vor der Persönlichkeit des anderen und die außerdem erklärte, ein grundsätzliches Vertrauen in Menschen zu haben, anders könne sie nicht. Daraus zimmert sich Polacek ihre Anti-AfD-Strategie und berichtet, ich habe in meinem Leben, soweit ich weiß, zwei Menschen davon überzeugt, nicht die AfD zu wählen. Die Gespräche begannen mit einer Verbeugung und bewahrten ein grundsätzliches Vertrauen in das Menschliche. Anders kann man nicht. Bodenständig die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie fordert, sichert die Renten. Ein funktionierender Staat sei das A und O. Die klarste und leider auch niederschmetterndste Antwort in der Auseinandersetzung um die AfD liefert der Politologe Philipp Mano im großen Zeitinterview. Wenn es da ein klares Rezept gäbe, wäre es schon längst gefunden. Und zwar nicht von der Politikwissenschaft, sondern von der politischen Konkurrenz. Dort sind ja die Anreize viel stärker. Muss man sich jetzt für KI interessieren, ruft uns die Frankfurter Allgemeine entgegen. Wir schauen etwas fassungslos, weil künstliche Intelligenz mittlerweile in so viele Bereiche des täglichen Lebens hineinwirkt, dass man ihr nicht entkommt. Dann doch besser darüber in Grundzügen Bescheid wissen. Vor fundamentalen und ganz praktischen Problemen steht eine Hochschullehrerin. Wie heute noch wissenschaftliche Fähigkeiten prüfen? KI-generierte Arbeiten seien inzwischen mitunter so perfekt, dass Studenten Ungereimtheiten einbauten für die Authentizität. Die Literaturwissenschaftlerin, die aus rechtlichen Gründen unter dem Pseudonym Anna Wolter in der Frankfurter Allgemeinen schreibt, berichtet auch davon, wie sie selbst immer weiter in einen Kreislauf des Misstrauens gerate. Was ist echt? Was tut nur so? Wer betrüge, aber wem tue sie eben auch Unrecht, wenn sie unlauteres wissenschaftliches Arbeiten vermute? Zitat, eine Kollegin berichtete kürzlich von einem Studenten, dem sie ein anspruchsvolles Thema gestellt hatte. 24 Stunden später lag eine makellose Arbeit auf ihrem Schreibtisch. Sie behielt ihre Bedenken für sich, als sie ihm jedoch erklärte, die Korrektur werde Zeit in Anspruch nehmen, reagierte er überrascht. Er war davon ausgegangen, auch die Bewertung erfolge automatisiert. Willkommen im geschlossenen System. Das vorläufige Fazit der Autorin in der Frankfurter Allgemeinen. Vielleicht verlangt die Situation auch eine unbequeme Ehrlichkeit. Dass wir akzeptieren, dass Texte künftig oft nicht mehr eindeutig einer Autorschaft zuzuordnen sind. Dann müssten wir neu definieren, was wissenschaftliche Leistung ausmacht. Nicht als das makellose Endprodukt, sondern als nachvollziehbarer Denkprozess, als reflektierter Umgang mit Werkzeugen, einschließlich KI. Gab's auch was Positives in dieser Woche? Das neue Album des alten Paul McCartney kommt gut weg in den Feuilletons. Die Süddeutsche Zeitung nennt es eine quicklebendige Hommage an früher und titelt suffisant »Finde den Beatle«. Paul McCartney verdichtet seine Erinnerungen zu Liedern in Sepia. Wer könnte davon mehr haben als er? Dass er es in all den Jahren geschafft hat, jeden Zynismus aus seiner Kunst fernzuhalten, ist nur einer von sehr vielen Triumphen dieses historischen Lebens, so die Süddeutsche. Perfekt gealtert, findet der Spiegel Mensch und Musik und der Tagesspiegel meint über Paul McCartneys Album schlicht famos. Anstehende 100. Geburtstage müssen gefeiert werden, ein erlebter und ein nicht erlebter. Marilyn Monroe, platinblond mit Sexappeal und einer lange untergebutterten, echten schauspielerischen Begabung, räkelt sich auf einem Foto in der Süddeutschen Zeitung. Claudius Seidel feiert Monroe als einen der vielen jung gestorbenen Superstars der 1960er und meint doch, das Bild Marilyn Monroes scheint nicht zu altern. Sie war unter den Toten die Schönste und sie ist heute die Unsterblichste, was grammatisch unmöglich ist, aber gegen Marilyn Monroe ist die Grammatik kein Argument. Eine sehr männliche Hymne auf eine sehr weibliche Frau. Die Lyrikerin Dagmar Nick darf ihren 100. Geburtstag erleben. Leiser als für Monroe, aber markant gratulieren die Zeitungen. Allein 20 Gedichtbände gibt es von der Jubilarin. Die Sprache ist nie verrätselt, nirgends verblümt, trägt Hoffnung und Erschütterung auf entschiedene und unausweichliche Art vor, schreibt Gerd Heidenreich in der FAZ. Handwerk, Erfahrungs- und Bildungswissen würden sich zu einem ganz eigenen Sound verbinden. Für die Süddeutsche ist Dagmar Nick eine Zeitverdichterin und eine wahrhafte Grande Dame der Lyrik. Ich weiß, wie man sich rettet, endet ein Trennungsgedicht. Die Tochter aus jüdisch-katholischem Elternhaus rettete sich in die Literatur. Zum 100. Geburtstag warten Neueditionen auf Entdeckung und Wiederentdeckung. Gedichte sind wie Ventile, zitiert die Frankfurter Allgemeine Dagmar Nick. Ich öffne das Ventil und das Gedicht kommt. Wie wunderbar, wie weise.